Also heute, weil wir ja in der Fastenzeit sind, habe ich mir gedacht, ich verbinde mal diese zwei Themen. Einerseits, was heißt eigentlich geistliche Autorität, Autorität des Herzens? Ich habe ja dieses Thema Herzensbildung so ein bisschen als durchgehendes Thema. Und wie hängt es mit unserem Beten und unserem Fasten zusammen? Natürlich auch mit dem Dienst der Liebe am anderen. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich halte mich nicht für eine geistliche Autorität. Aber mich beschäftigt das Thema, weil ich glaube, dass wir von unserer amtlichen Autorität, die uns gegeben ist als Geistliche, lernen müssen, dem zu entsprechen, was wir da tun und feiern mit unserem ganzen Leben. Also, und zwar nicht nur amtlich. Ich darf Priester weihen und Diakone weihen für ihren geistlichen Dienst und ringe um die Frage, wie lerne ich in meinem Leben, dem zu entsprechen, was ich da tue und was ich da feiere. Ja, also auch persönlich. Das ist das eine. Und ich werde auch relativ intensiv über Fasten sprechen, weil ich glaube, dass etwas ist, was in unserer Kultur weitgehend vergessen und verloren gegangen ist. Und ich sage auch dazu, ich bin kein Fastenheld. Ja, nur nicht, dass Sie meinen, das ist jetzt... Also ich habe eine bestimmte Praxis, das kann ich auch sagen, und ich habe auch viel gelernt in den letzten wenigen Jahren, aber Sie müssen nicht meinen, dass ich da groß bin. Also das nur gleich am Anfang dazu gesagt. Ja. Also die Frage nach geistlicher Autorität beschäftigt mich, und wir haben ja in gewisser Hinsicht, wissen wir alle um das Phänomen, beispielsweise wir rufen Heilige an und bitten Heilige, dass sie für uns bitten. Warum? Weil wir glauben, die haben eine besondere Autorität zum Herrgott hin. Und wir glauben, dass diese Autorität sich immer in zwei Richtungen auswirkt, nämlich auf der einen Seite zum Herrgott hin. Der Heilige, die Heilige ruht irgendwie am Herzen Gottes, hat einen intensiven Draht, und deswegen hat er oder sie auch irgendwie eine geistliche Kraft in der Vermehrerschaft des Glaubens. Augere, vermehren, wachsen lassen. Das ist das Thema, das mich beschäftigt. Und zunächst mal, das habe ich gerade gesagt, wir alle haben geistliche Autorität als Priester, weil wir die Messe feiern, weil wir in der Beichte Sünden, von den Sünden lossprechen können. Also das ist eigentlich unfassbare Autorität, ne? Die Juden, als Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, waren entsetzt, dass einer so reden kann. Weil die Sünde ist ein Problem zwischen Mensch und Gott und nicht zwischen Mensch und Mensch zunächst. Und er redet, deine Sünden sind dir vergeben, die waren entsetzt. Also wir haben die geistliche Autorität, Kraft Amtes, Sünden zu vergeben im Namen Jesu. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wenn wir als Priester betend handeln in den Vollzügen, wo wir Sakramente feiern, wirken wir eine neue Wirklichkeit. Es entsteht eine neue Wirklichkeit. Der ist irgendwie, wenn er aus dem Beichtstuhl geht und aufrichtig bekennt, wie getauft. Ja, da ist irgendwas in seiner Seele passiert, von nicht versöhnt zu versöhnt, von Unheil zu Heil. Das können wir durch unseren Dienst mitwirken. Das heißt, auch da erläutert sich vielleicht schon was geistliche Autorität heißt, so in der unmittelbaren Wahrnehmung. Ist dieser Mensch jemand, der mir da begegnet, wo ich spüre, wenn der kommt oder spricht oder betet oder handelt, da geht irgendwas vom Himmel auf. Da wird die Wirklichkeit weiter oder größer oder tiefer. Und ist nicht nur reduziert auf diesen irdischen materiellen Bereich. Spüre ich das bei dem? Ja? Eine weltliche Analogie gibt es dazu. Wir wissen, habt ihr vielleicht schon mal in der Sprachphilosophie gelernt, dass Worte Wirklichkeit erzeugen. Ich verspreche dir das. Und schon entsteht eine andere Wirklichkeit zwischen Menschen. Oder wenn du das nochmal tust, bringe ich dich um. Erzeugt Wirklichkeit im Herzen des anderen, von da an lebt er angstvoll. Ja? Das erzeugt geistliche Wirklichkeit, das tun wir durch unsere Worte. Worte beschreiben nicht nur, Worte durch Worte handeln wir. Und sakramental handeln wir so, dass Gottes Wirklichkeit in unser Leben einbricht. Durch die Kraft unserer Worte. Ja? Und wir wissen, das kennt ihr ja alle, Gottes Schaffen ist ein Sprechen, das schöpferisch ist. Gott wirkt durch sein Wort. Ganz tiefe Analogie. Im Jesaja sagt der Prophet, so ist es mit meinem Wort, so ist es mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, es bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Wir beziehen das natürlich auf den Herrn selber, der das Wort Gottes ist. Ich frage mich immer, wenn es um geistliche Autorität geht, welche ungeheure Wirkung muss von der Präsenz Jesu ausgegangen sein? Das lesen wir manchmal in Geschichten, die banal klingen. Er ging am See Genezareth entlang und sah den Petrus und seinen Bruder und sagt, folgt mir nach. Und sie lassen alles liegen und stehen und rennen hinterher. Also er muss offensichtlich für die Menschen, die dafür offen waren, unglaubliche geistliche Autorität gehabt haben. So wird es zumindest dort gesagt. Er ist das Wort, durch ihn spricht der Vater und er beansprucht es auch immer. Völlig selbstverständlich, dass durch ihn der Vater spricht, ne? So, und jetzt lesen wir in demselben Prolog, dass er Schwierigkeiten hat, aufgenommen zu werden bei den Seinen, in seinem eigenen Volk. Und denen, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Da steht Exousia, die Autorität, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben. Geistliche Autorität. Da kommt ein Kind Gottes, ein Sohn des Vaters, ein Bruder, eine Schwester Jesu. Das ist uns geschenkt. Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass es das Phänomen, das kennt jeder von uns, in unserer Sprache gibt, dass unsere Wörter unterschiedliches Gewicht haben. Also wir kennen den Typen, der nur plappert und wir kennen den Menschen, der, wenn er spricht, dann spürt man, das hat Substanz, sagen wir. Das hat Gewicht. Der weiß oder die weiß, wovon er spricht. Wie kommt es, dass ein Wort, eine Aussage, wenn es nicht nur gutes Schauspielern ist, wirklich Gewicht hat? Woher kommt es? Der heilige Thomas sagt einmal, im Anschluss an den heiligen Augustinus, wo das zum ersten Mal kommt, dass das wirklich gesprochene Wort ein Kind des Geistes ist. Ganz ein schönes Bild. Und das Kind entsteht aus der Vermählung, aus der Hochzeit von erkennendem Geist und erkannter Wirklichkeit. Ist interessant, ne? Das, was er da so sagt. Also der erkennende Geist lässt sich auf die Wirklichkeit so ein, dass er ihr begegnet und das Wort, das er da im Inneren erzeugt, ist ein Kind des Geistes. Und das heißt irgendwie, das, was du da sagst, sagt wirklich was über die Wirklichkeit, aber es sagt auch etwas, wie du zu der Wirklichkeit stehst, weil du in dem Wort mit vorkommst. So wie bei einem Kind, wenn man sieht, das ist jetzt von Vater und Mutter und irgendwie, ja, es hat die Züge vom Vater und hat auch die Züge von Mutter, aber es ist was Eigenes. Also unsere erkennende Wirklichkeit geht in das Wort ein und die Wirklichkeit des Wortes selber. Ja? Wie wirklich wirklichkeitsträchtig, das sage ich gleich noch was dazu. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn das so stimmt, dass ich ein Mensch bin, der erkennen kann und was mit Substanz sagen kann, dann gibt es die eine Möglichkeit, es gibt mehrere, aber ich sage jetzt mal nur zwei, sind die wichtigsten. Ich kann wirklich wollen, dass der mich hört, der mein Sprechen hört, wirklich auf die Sache schaut. Ich kann ein Diener der Sache sein und die Sache, die ich erkannt habe, so in den Raum stellen und hergeben, dass der Hörende nur auf die Sache schaut. Ich habe gesagt, es ist einer, der liebend erkennt, der die Sache selber liebt, über die er spricht. Aber wenn ich selber mehr bei mir bin, dann kann es sein, dass ich die Sache benutze, um dadurch selber gesehen zu werden. Verstehen Sie? Ich gehe auch in die erkannte Sache ein. Ich kann so toll von irgendwas reden und hoffe dann, ja hoffentlich kapieren die, wie großartig ich bin und bleiben nicht bei der Sache. Versteht ihr? Also es gibt ein Sprechen, wisst ihr alle, das ich selbst produzieren will, und es gibt ein Sprechen, das die Sache selber freigibt und sich freut, wenn der Hörende nur die Sache sieht. Der lässt es von sich los, habe ich jetzt gesagt. Ah, nee, das ist falsch. Der ichhaft Erkennende will in seinem Sprechen, dass er selber gesehen wird. Der liebend Erkennende, in dem darf das Erkannte Raum einnehmen. Es kann sich innerlich auswirken und entfalten. Der Erkennende geht mit ihm schwanger. Weiß nicht, ob ihr schon mal einen kreativen Prozess so durchgemacht habt, dass ihr gesagt habt, ich muss erst darüber nachdenken, also was ich da sage, das muss erst irgendwie wachsen und reifen und dann irgendwann bringe ich es zur Welt. Maria, das hören wir öfter, bewahrte alles in ihrem Herzen. Also wie sehr kann sich das, was wir erkennen, zum Beispiel in unserem Glauben von Jesus, von der Schrift, in uns auswirken? Wie sehr schenke ich dem so Raum, dass es da Platz hat, dass ich es nicht sofort vereinnahme, dass ich nicht sofort innerlich sage, ah, das ist toll, das will ich haben, das zeige ich jetzt her, damit die alle sehen, wie toll ich bin. Sondern das darf sich auswirken, ich gehe damit schwanger im besten Sinn des Wortes, ich denke über die Dinge nach, wenn ich sie liebe. Ne? Wir sagen, habe ich öfter mal gesagt, dass Erkenntnis ist eine Form des Begreifens. Und Begreifen, da kommt die Hand ins Spiel. Und es hat was, das kann was Gewaltsames haben. Ne? Ich kann das nehmen und sagen, so ist. Aber wirkliches Begreifen, da formt sich die Hand behutsam um das, damit es nicht beschädigt wird. Und kann es dann zeigen. Also wir haben die Möglichkeit, so oder so zu erkennen, aber um wirklich zu erkennen, müssen wir innerlich freigeräumt sein, damit sich das Erkannte in mir auswirken kann, in mir Gestalt gewinnen kann, in mir leben kann, sodass mein Wort, das ich sage, wirklichkeitsträchtig ist, von der Wirklichkeit, über die ich spreche. Maria ist praktisch biblisch das Paradebeispiel. Ich glaube jetzt, unsere Hauptprobleme als Gläubige, als Priester, als Menschen, die über Gott reden, ist die Frage, wie sehr ist unser Beten und unser Sprechen Herzenssache? Und zweitens, wie sehr kommt es aus sowas, was die Schrift ein reines Herz nennt? Weil das unreine Herz ist begierlich. Und ich bezogen. Und das reine Herz will, dass es gesehen wird, worum es da geht. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir über neue Evangelisierung sprechen, so schwer das Wort klingt oder vielleicht ist es auch nicht günstig, das habe ich schon oft gesagt. Ich glaube, wenn wir mal die Geschichte anschauen, der eigentliche Neuevangelisierer war Jesus selber. Er kommt in eine religiöse Kultur hinein, die behauptet, Gott zu kennen und ihn über Gesetze und religiös-gesetzliche Vollzüge zu organisieren. Und die Hauptfrage Jesu ist immer, wo habt ihr euer Herz? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Die Hauptfrage unserer religiösen Vollzüge ist, Wie sind wir innerlich bei dem, wovon wir reden? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Ich glaube, das ist das Hauptproblem unserer religiösen Vollzüge, von uns allen. Ne? Auch da, ich rede von mir selber. Wie oft feiere ich die Messe routiniert? Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. So? Du auch, der du das feierst? Also, wie sehr darf sich Gottes Gegenwart, das Wort Gottes in uns auswirken? Wie sehr denken, leben, lieben wir Jesus? Ich habe mal hingeschrieben, wie sehr wird er unsere geistige und geistliche DNA? Also, wie sehr lieben wir sein Wort? Das ist die Frage, die sich uns allen stellt. Und noch einmal, ich sage jedes Wort zu mir selber. Ne? Das ist kein jetzt geistliche Autorität. Da kommen mir ein paar Bibelstellen, und die ist besonders witzig, finde ich. Da erzählt in der Apostelgeschichte der Lukas, wie der Paulus durch Gott wirkt durch Paulus Wunder so sehr, dass die Leute sogar seine Taschentücher und so aufsammeln und so, und dann fangen die anderen auch an, jetzt im Namen Jesu zu reden und sich auch auf Paulus zu beziehen, und das sind da 7 Söhne eines Juden, und die wollen also den bösen Geist austreiben, und dann sagt der böse Geist, also ehrlich gesagt, Jesus kennen wir, Paulus auch, aber ihr, wer seid denn ihr? Und dann heißt es, und die überwältigen die, und die laufen dann irgendwie nackt und entkleidet und entblößt und gedemütigt davon oder so. Ne? Also, was will ich sagen? Da ist eine Erzählung von geistlicher Autorität. Und wenn ich die Dinge nur formelhaft benutze, einfach als Wörter, dann haben sie keine innere Kraft. Ja? Ich finde hier ein schönes Beispiel. Müsst ihr mal nachlesen, Apostelgeschichte 19. Unsere Heiligen sprechen, das habe ich gerade am Anfang gesagt, sprechen wir wie von selbst geistlicher Autorität zu. Einfach noch ein paar Bibelstellen, wie sehr Paulus auch überzeugt war, oder wie sehr das Wort Gottes für uns wichtig ist, dass es in uns lebt und wirkt. Zunächst, Paulus schreibt an die Thessalonicher, wir danken unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigungen empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam. Paulus ist voller Selbstbewusstsein, dass er das Wort Gottes verkündigt. Gell? Und dass das jetzt da bei den Thessalonichern seine Wirkung entfaltet. Im Kolosserbrief sagt Paulus oder sein Schüler, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum in euch. Also das Wohnen, das ist ja diese, ich weiß jetzt nicht, ob da das Wort vom Zelten steht, das auch dann im Prolog des Johannesevangeliums steht, aber irgendwie, da klingt es nach, dass das Wort Gottes in uns Raum gewinnen soll und in uns wohnen soll. Singt in eurem Herzen Gott Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Hebräerbrief, wuchtig, ne? Lebendig ist das Wort Gottes, machtvoll, schärfer, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Glauben wir das, dass unser Wort das Wort Gottes ist und dass das wirklich auch unsere Seele richtet und aufrichtet? Also, können wir vertrauen, dass durch unser Geben des Wortes, ich habe vorhin gesagt, der liebend Erkennende, der gibt sein Wort und will, dass die Sache gesehen wird. Der ichhaft Sprechende, der bleibt bei sich. Das heißt in gewisser Hinsicht, der gibt sein Wort auch nicht frei. Der lässt es nicht los, dass es sich im anderen wirklich auswirken kann. Sie kennen alle die Sorte von Professoren, die nur wollen, dass der Schüler, der Student das Zeug vom Professor nachsagt. Und wenn es nicht ganz genauso ist, dann ist er beleidigt. Ja? Das ist nicht wirklich Geben des Wortes, so dass es sich fruchtbar auswirken kann. Ganz kurz nur, was das mit Gebet zu tun hat. Und mit der Autorität, das habe ich schon, die Frage habe ich schon angeklungen lassen. Aber jetzt Maria von Bethanien. Sie wissen, sie ist die, die das eine Notwendige tut, das Bessere erwählt hat. Ich glaube, die neue Übersetzung sagt jetzt das Richtige oder das Gute erwählt hat, nicht mehr das Bessere. Wir haben eine neue Einheitsübersetzung. Aber ich habe mir dann gedacht, oder bin darauf gestoßen worden von jemand anders, wenn wir das mit dem Johannesevangelium und der Erzählung von Maria von Bethanien zusammennehmen, kann man erst einmal sehen, also Maria ist im Lukasevangelium, die ihn hört, die ihn aufnimmt, schweigend. Und dann im Johannesevangelium wird erzählt, wie Jesus zum toten Lazarus kommt. Und da läuft erst die Martha hin. Und die Martha sagt: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann reden die und dann sagt Jesus am Schluss: Ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann läuft die Martha wieder weg und schickt die Maria. Und zur Maria sagt er wörtlich, die Maria sagt zu ihm wörtlich dasselbe: Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und er sieht in ihr Herz, wie sehr sie erschüttert ist und wird jetzt selbst erschüttert. Also meine Frage ist, kommt hier nicht sowas wie geistliche Autorität zum Tragen? Durch die Begegnung mit Maria geht Jesus bewegt zum Grab und erweckt ihn von den Toten. Ja, also das ist zwar jetzt exegetisch ziemlich gewagt, aber es ist klar, dass Jesus zu Maria von Bethanien eine besondere Beziehung hat. Ja? Und er, das erzählt auch das Evangelium, wie sehr er erschüttert ist, wo er ihr begegnet. Bei der Martha noch nicht. Interessanterweise. Ja? Glauben wir, dass Gott unser Beten und Bitten wirklich hört, ist meine Frage. Denn im Jakobusbrief steht auch über geistliche Autorität: Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten, sagt uns der Jakobusbrief. Glauben wir, dass das so ist, dass wir durch unser Beten auch heilsam wirken können? Das ist für mich immer besonders herausfordernd, wo Jesus die Jünger sendet, damit sie auch in seinem Namen Geister austreiben und alle Krankheiten und Leiden heilen. Also ich habe schon da und dort Heilsames erlebt. Aber ich habe das Gefühl, Heilsames zu erleben, setzt eine Kultur der Gläubigkeit voraus. Und wenn die Kultur der Gläubigkeit nicht da ist, nicht die Offenheit, die Erwartung, dass Heilsames passiert, dann kann ich wahrscheinlich da irgendwie hinbeten, so viel ich will. Ja? Aber wenn die Gemeinschaft gläubig offen ist auf das, dass Gott Wunder wirken kann, dann geschehen sie auch. Ja. Paulus sagt natürlich korrigierend, nicht alle können Krankheiten heilen, nicht alle können in Zungen reden, sondern es gibt einzelne Charismen, einzelne haben offensichtlich in der apostolischen Zeit dann die Charismen also geistliche Autorität mit unterschiedlichen Charismen verbunden. Das nur noch mal zum Thema Gebet. Jetzt möchte ich noch auf das Thema Fasten kommen. Und zwar, das ist ein schwieriges Thema, weil wir, glaube ich, vielfach so weit weg sind. Weil wir dazu neigen in unserer Kultur, und Katholizismus ist ja manchmal schön, da wir freuen uns dran, dass wir am Freitag zwar nicht das Fleisch essen, dafür aber den viel besseren Fisch. Ja, das ist super. Und am Karfreitag haben die Restaurants dann tolle, tolle Fischplatten, die sie dann da servieren und so. Ne? Das ist dann unser Fasten, so, weil ja Karfreitag ist. Das ist halt oberflächlich geworden. Ihr wisst, dass das ziemlich schwierig ist. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Bibelstellen, wo Fasten sehr stark vorkommt. Zum Beispiel im Buch Judith, es sind nur ausgewählte. Die Judith, das ist die, die nachher alleine in die Höhle des Löwen geht, zum Holofernes, und dem dann den Kopf abhaut. Ja? Sie fastet und sie sagt dem ganzen Volk, sie sollen fasten. Sie geht jetzt dahin. Ja? Und, Und sie hat schon vorher gefastet, seit sie Witwe war, alle Tage außer am Sabbat und am Vortag des Sabbats, hat sie lange gefastet. In Joel, ne, das prophetische Buch, das die Charismatiker so sehr lieben, heißt, da geht es um eine Heuschreckenplage, die Israels Ernte vernichtet, und der Joel, der Prophet, ruft ein heiliges Fasten aus und sagt, alle kommen, alle sollen kommen, und wenn einer gerade jung verheiratet ist, soll auch kommen, und die Kinder sollen es mitbringen, und alle sollen kommen und beten und fasten. Schreit es zum Herrn. Natürlich die prophetische Kritik auch der Jesaja: wenn das Ding nicht ehrlich ist, dann schenkt es, lasst es lieber bleiben. Also wenn ihr einfach so fastet, damit ihr leichter werdet oder gesünder oder als Wellnessunternehmen, dann lasst es lieber. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Ne? Man soll sich auch nicht mit Sack und Asche bedecken, damit es jeder sieht. Das wird Jesus dann auch noch einmal korrigieren. Aber das ist prophetische Kritik im Alten Testament, nicht grundsätzlich gegen Fasten als religiöse Praxis. Fasten biblisch im Neuen Testament: Jesus startet seine öffentliche Sendung spektakulär. 40 Tage Fasten. 40 Tage Fasten. Und danach besiegt er den Teufel. Einfach mal so. Ne? Hätten wahrscheinlich ja so besiegt, aber 40 Tage Fasten. Im Markus-Evangelium sagt er auf die Frage der Jünger, warum sie den Dämon nicht austreiben konnten: diese Art kann nur durch Gebet, und einige wichtige Textzeugen sagen, und Fasten ausgetrieben werden. Steht nicht in allen Übersetzungen, aber in einigen steht es drin. Geistliche Autorität: diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Als sie zur Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist in der Apostelgeschichte: wählt mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie mir berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Meine Lieben, damit geht die erfolgreichste Evangelisierungsgeschichte der alten Kirche los. Die Missionsreisen des Paulus werden initiiert durch Fasten und Gebet der Gemeinde. In allem und für Paulus ist offensichtlich Fasten eine regelmäßige Praxis seines religiösen Lebens. Einfach nur Zitat aus dem 2. Korintherbrief: in allem erweisen wir uns als Gottes Diener durch große Standhaftigkeit in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis. Für Paulus ist Fasten regelmäßige Praxis seines religiösen Lebens. Jesus hat radikale fastende Vorläufer. Die alte Hanna, die ihn im Tempel erkennt und über ihn prophetisch redet, ist seit Jahrzehnten im Tempel und dient dem Herrn durch Gebet und Fasten. Der andere radikale Vorläufer ist der Johannes, der Täufer, der in der Wüste nur Honig und Heuschrecken gegessen hat. Und wahrscheinlich sonst nicht so viel. Ne? Also radikale Faster als Vorläufer Jesu. Die Praxis Jesu selber: was sagt er? In der Bergpredigt sagt er, wenn ihr fastet. Er sagt nicht: also wenn ich dann auferstanden bin und euch den Geist schicke, dann ist es mit Fasten irgendwie erledigt. Sondern Jesus sagt, er geht davon aus, Fasten ist religiöse Praxis. Und man soll so fasten, dass die Leute das nicht sehen, weil es nicht um mich geht, sondern um Gott geht. Macht kein Gesicht wie die Heuchler, kein finsteres Gesicht. Salbe dein Haar, wenn du fastest, wasche dein Gesicht, damit es die Leute nicht merken. Der Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Diese Stelle kennen Sie alle. Warum fasten deine Jünger nicht, wie die Leute des Johannes fasten? Und Jesus sagt: jetzt ist Hochzeit, jetzt ist der Bräutigam da, jetzt bin ich da, jetzt ist nicht die Zeit zu fasten, aber es werden Zeiten kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein, da werden sie fasten. Auch hier wieder nicht Er sagt nicht, es wird am Freitag den besseren Fisch statt dem Fleisch geben, sondern er sagt, da werden sie fasten. Jetzt, wie hängt es mit unserer geistlichen Autorität zusammen? Warum eigentlich fasten? Was heißt es eigentlich religiös? Ich glaube nicht, dass das irgendwie vollständig ist. Das kommt so aus meiner persönlichen Auseinandersetzung damit. Also ich glaube, wenn ich sage, unser Gebet ist manchmal vielleicht wenig überzeugend. Die Frage an unser Gebet ist immer, meinst du es wirklich ernst? Meinst du, was du da betest? Wisst ihr, wenn ich manchmal im Stundengebet meine Fürbitten spreche, dann weiß ich bei der zweiten schon immer, was in der ersten drin war. Geht uns allen so. Meinst du, was du betest? Fasten verleiht dem eigenen Gebet Nachdruck. Herr, mir ist es ernst. Fasten konfrontiert dramatisch mit der eigenen Bedürftigkeit und den eigenen Schwächen. Mir geht es so, wenn ich manchmal faste und es länger nicht getan habe, dann kommen schnell Gereiztheiten. Dann bin ich schnell irgendwie, sauer oder genervt oder ungeduldig oder, ja. Das heißt, du erkennst plötzlich, du denkst, du bist eigentlich ein friedliebender Mensch und plötzlich fährst du dem anderen so über den Mund, dass er gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Habe ich sowas auch in mir? Ja, das hast du auch in mir. Und jetzt kannst du mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Fasten bringt etwas hervor, was wir nicht automatisch an der Oberfläche haben. Fasten eröffnet Raum für Gott. Wenn ich gesagt habe, ist der geistliche Mensch, der in geistlicher Autorität daherkommt, einer, von dem man spürt, da kommt irgendwas vom Himmel mit rein. Da öffnet sich eine Wirklichkeit, die nicht sich erschöpft im Materiellen, im Sichtbaren, im Greifbaren. Durch Fasten kommen wir tiefer in diese Wirklichkeit. Wir werden weniger begierlich, weniger bedürftig im Blick auf diese Dinge, weil wir spüren, wir leben nicht nur vom Brot allein. Obwohl das ist, was uns, ne, wenn wir mal eine Mahlzeit auslassen, schon werden wir sauer und unruhig und denken sich, ich habe noch nichts gegessen. Dabei kann der Mensch locker 40 Tage aushalten ohne Essen. Wenn er was trinkt zumindest. Ja. Fasten schenkt wachsende innere Unabhängigkeit. Fasten kann geistliche Durchbrüche bei uns und anderen erwirken, als geistliche Waffe. Also, dieses Wort Waffe habe ich im Blick genommen auf das Thema geistlicher Kampf, von dem der Paulus redet. Wir kämpfen auch in einem geistlichen Sinn, sind wir unterwegs. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, vielleicht bringe ich es auch verkehrt zusammen, aber ich habe bewusst schon mal vor Veranstaltungen gefastet, in der Bitte, dass das gut gehen möge, dass da der Geist Gottes wirksam werde und habe wieder erwarten dann einen sehr guten, friedlichen Geist erlebt. Nur als Beispiel. Ja? So, oder ich habe schon mal auch für, oder nicht ich, andere Leute haben für Personen gefastet, wo man spürt, da ist irgendwie ein Knackpunkt. Da müsste sowas wie ein Durchbruch kommen, wo, dass der einen Schritt weiterkommt innerlich, dass ein Knoten platzt. Und es hat da und dort funktioniert. Ja. Noch einmal, das ist, man kann das nicht automatisieren, aber es ist biblisch. Es ist biblisch. Gottes Wille ist, dass wir auch das als Praxis unseres geistlichen Lebens sein lassen. Man kann auf die Frage, warum soll man eigentlich fasten, im Grunde auch die Antwort geben, ja, warum sollst du eigentlich beten? Weil beides selbstverständlich biblische Praxis ist. Nur das eine fällt uns halt schwerer als das andere. Und beides gehört zusammen. Es ist eine Praxis des Betens. Jesuanisch, glaube ich, kommt durch das, was Jesus über den Bräutigam sagt, nochmal eine Dimension dazu, die über das Alte Testament hinausgeht. Haben wir Sehnsucht nach dem Bräutigam als Ausdruck unseres Fastens? Es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. Ja, warum? Ja, weil wir hoffen, dass er möglichst bald wiederkommt. Ich hoffe, dass er bald wiederkommt. Weil die Welt ist, glaube ich, in einem ziemlich miesen Zustand. Und ich denke mir manchmal, ja, jetzt komm doch endlich mal. Ne? Räumen wir mal auf mit dem Saustall da und dort und vielleicht da bei mir. Die Christen haben Sehnsucht und beten Maranatha. Und tun dies auch fastend, durch die Geschichte hindurch. Ganz wichtig, es geht nicht zuerst um unser Gewicht und nicht zuerst um Gesundheit und nicht zuerst um mich. Ich habe auch die Versuchung, wenn ich faste, nächsten Tag steige ich auf die Waage und denke, oh, passt. Ist auch okay, aber es geht nicht zuerst darum. Und wenn man sich in eine Praxis des Fastens hinein übt und findet, dann merkt man, wie weniger wichtig das Gewicht wird und wie wichtiger Gott wird in dem Thema. Ja. Wie fasten? Nur ganz kurz. Es gibt in der Schrift zwei Arten des Fastens. Einerseits ist es ganz grundsätzlich ohne Nahrung, aber dann gibt es auch noch das sogenannte Daniel-Fasten. Habt ihr vielleicht schon mal im Buch Daniel gelesen? Der Daniel sagt, dass er 3 volle Wochen lang Sachen isst, die ihm sonst nicht schmecken. Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz nett. Also Fleisch, Wein kamen nicht in meinen Mund, auch salbte ich mich nicht, bis 3 volle Wochen vorbei waren. Und dann erscheint ihm der Engel und den kann nur er sehen. Buch Daniel. Also ja, auch der Verzicht auf bestimmte Dinge ist sinnvoll und gut. Aber das eigentliche biblische Fasten, das häufiger vorkommt, ist nichts essen. An strengen Fasttagen sollen wir ohnehin fasten, am besten öfter einmal die Woche. Ich würde einfach empfehlen, dass wir in der Fastenzeit ohnehin das immer wieder einüben, an bestimmten Tagen und oder auch in schwerwiegenden Anliegen Zeiten des Fastens einzulegen. Ich traue mich aber nicht zu sagen, liebe Leute, wir haben ein wichtiges Vorhaben im Bistum vor, ich bitte alle Priester, 2 Tage zu fasten. Biblisch war das selbstverständlich. Wäre es selbstverständlich. Ich glaube, wir müssen erst einmal diese Dimension auch wieder entdecken als Praxis unseres geistlichen Lebens, auch im Zusammenhang mit dem Thema geistliche Autorität, die wir haben als Priester und in die wir hineinwachsen sollen als geistliche Menschen. Okay, das war's eigentlich. Achso, das ist noch wichtig. Geistliche Autorität, glaube ich, kommt nicht von heute auf morgen. Das ist nichts, was man sagt, jetzt faste ich einmal und dann bin ich geistlich autorisiert, sondern das ist etwas, was in einem Menschen wächst. Ich glaube auch, der Zusammenhang zwischen den Ältesten in der Schrift und der geistlichen Autorität ist durchaus gegeben. Geistliche Autorität wächst, wenn wir Gottes Wirken in uns zulassen und das Mitwirken mit seinem Geist üben, durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Wenn das letzte, Werke der Liebe, ausbleibt, dann kann es sein, dass wir einem spirituellen Egoismus unterliegen. Durch kontinuierliche Verwandlung unseres Herzens wächst geistliche Autorität. Und wichtig, geistliche Autorität unterläuft nicht das Geheimnis des Kreuzes. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir sagen, ja, wir sind jetzt die großen Geistlichen, wir beten so viel und so fasten so viel, dass wir dem Kreuz entgehen. Im Gegenteil. Geistliche Autorität befähigt, das Kreuz zu tragen, auch für andere.